Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wer in der Politik ist, muss sich mit seinen Erfolgen und Misserfolgen lebenslang messen lassen.
Dass sie mittelalterliche schwäbische Inkunabeln verhökern wollten. Dass sie ihren Führerschein mit 1,4 Promille abgeben mussten. Wie wollen sie verhindern, dass das aus dem Internet verschwindet? Könnten Sie die Frage bitte auf Englisch beantworten?
Ich habe die Absicht, den Fragen zu folgen, aber Ihre Befehle nur eingeschränkt zu akzeptieren.
Ich sitze gerade in einem Umfeld, in dem viele Verhaltensauffällige und Irre sich tummeln. Ich glaube schon, dass ich die ernsthafteren Ansätze habe.
Sagt Martin Sonneborn, der gerade zu hören war, im Dialog mit dem damals designierten EU-Digitalkommissar Günther Oettinger, CDU, als es vor einigen Jahren um das Recht auf Vergessen im Internet ging. 184.709 wahlberechtigte Bürger hatten bei der Europawahl 2014 für die Partei votiert. Die satirische Organisation also, die Redakteure der Zeitschrift Titanic 10 Jahre zuvor gegründet hatten. Und weil das EU-Parlament keine Sperrklausel hat, keine 5%-Hürde oder so, reichten diese Stimmen für einen Sitz. Und ihr Vorsitzender, Martin Sonneborn, eben Autor und Satiriker, ging für die Partei nach Brüssel. Das hat er jetzt 5 Jahre lang durchgezogen, hat regelmäßig in der Titanic auch darüber berichtet. Und aus diesen Berichten und etwas mehr noch ist jetzt, kurz vor der nächsten Europawahl im Mai, ein ganzes Buch geworden, das heute erscheint. Herr Sonneborn geht nach Brüssel, Abenteuer im Europaparlament. Und es ist durchaus abenteuerlich, was es da zu lesen gibt. Willkommen zum Corso-Gespräch, Martin Sonneborn.
Hallo, guten Tag. Guten Tag auch draußen an den Geräten. Ich grüße die KISS-FM-Hörer auf der Autobahn.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Herrn Oettinger so gewachsen in den letzten Jahren?
Ja, Oettinger ist eigentlich einer meiner besten Kumpels hier im Parlament. Ich habe mich auch für seine Beförderung eingesetzt. Er war ja erst Digitalkommissar und ist dann zum Haushaltskommissar aufgestiegen. Ich hatte versucht, das noch ein bisschen voranzutreiben. Ich wollte, dass er Kommissar für Schlitzaugenbeleidigung wird nach seiner Rede in Hamburg damals. Aber ich konnte Juncker nicht in einem nüchternen Moment antreffen.
Ich würde den Einstieg, also die ersten Passagen Ihres Buchs, mal so zusammenfassen. Erstens, Stichwort Entlohnung, man wird als Europaparlamentarier mit Geld zugeschüttet. Zweitens, Stichwort fehlendes Initiativrecht, das EU-Parlament hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Und drittens, Stichwort zum Beispiel regelmäßiger Umzug von Brüssel nach Straßburg, das EU-Parlament ist wirtschaftlich oder auch ökologisch zum Haare raufen. Wollen Sie uns vor allem desillusionieren?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe das Buch geschrieben, also ich habe aufgeschrieben, was ich beobachtet habe hier, was mich interessiert hat, mit was ich konfrontiert worden bin. Und das ist natürlich am Anfang, sind es diese Dinge, die Sie gerade geschildert haben. Aber es ist auch nicht so, dass das Parlament komplett wirkungslos ist, denn es gibt ja im Zusammenspiel mit der Europäischen Kommission und dem Rat schon die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen.
Wo haben Sie denn Einfluss nehmen können?
Ja, das Parlament nimmt natürlich permanent auf Gesetzgebung, auf Vorschriften Einfluss. Das merken Sie schon, wenn Sie demnächst keine Plastikstrohhalme mehr in Ihrem Morgencafé haben dürfen. Und ich selber habe lustigerweise auch Einfluss genommen. Ich habe 2 Resolutionen mitentschieden. Eine Datenschutzverordnung, die jetzt kommen soll. Ich hatte mich da in einen Ausschuss gemogelt, in dem ich gar nicht saß, und habe dort Udo Vogt von der NPD vertreten, der keine Zeit hatte, und habe dann für ihn eine Stimme abgegeben dort. Da hat also tatsächlich eine einzelne Stimme eine Mehrheit hergestellt, die jetzt eine Änderung der Datenschutzverordnung für ganz Europa bewirken wird. Das ist eigentlich viel mehr Wirkung, als wir uns erhofft haben am Anfang und auch als möglich gewesen ist eigentlich.
Wir haben vorher Ihren Dialog mit Herrn Oettinger gehört. Es gab viele solche Auftritte von Ihnen im Europaparlament. Wurden Sie denn von Ihren Parlamentskollegen eben als Kollege oder als gastierender Satiriker wahrgenommen?
Ich glaube, als Satiriker nicht. Also ich verrate Ihnen mal was. Es gibt sehr viele Ausländer im Europaparlament, viel zu viel für meinen Geschmack. Ich arbeite ja daran, die EU ein bisschen zu verkleinern. Ich habe jetzt die Engländer entfernt. Ich will, dass die Polen und die Ungarn, also die illiberalen Demokratien, rausgeschmissen werden. Die Iren, weil sie von Apple keine Steuern kassieren, Luxemburg, Österreich, naja, egal. Also es gibt sehr viele Ausländer, die natürlich nicht wissen, was ich mache. Und bei den deutschen Parlamentariern ist es so, dass es ist wie überall, die Leute, die souverän sind und die Humor haben, können natürlich umgehen mit mir.
Gab es denn bei aller satirischen Pflicht zur Kritik gar nichts bei der EU in Brüssel oder in Straßburg, was Sie wirklich beeindruckt hat, im Positiven?
Doch, das gibt es sicherlich. Die EU, also man kommt natürlich erstmal hierher und denkt, die EU ist alternativlos. Dann kommt eine Zeit, in der man sieht, was alles falsch läuft in Europa. Jetzt zum Schluss, nach 4,5 Jahren Nachdenkens über die EU, ist mein Schluss ist eigentlich ganz banal. Das Konstrukt funktioniert, es ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wir haben einen konservativ besetzten Rat, wir haben eine konservativ besetzte EU-Kommission und ein überwiegend konservativ besetztes EU-Parlament, in dem es eine, genau wie in Deutschland, eine unselige GroKo Haram gibt aus SPD und CDU, Konservativen und noch Konservativeren. Und wenn dieses Parlament anders besetzt wäre, wenn die Kommission ein bisschen anders besetzt wäre und auch der ein oder andere Staatschef nicht so konservativ wäre, dann könnten wir ein viel sozialeres, friedlicheres und besseres Europa haben.
Ihre selbstgestellte Aufgabe am Anfang war schon auch herauszufinden, wie funktioniert Europa und was haben Sie denn jetzt gelernt darüber? Was war eine zentrale Erkenntnis?
Also ich habe gelernt, dass die 28 sind es ja im Moment Mitglieder noch unterschiedlicher sind, als ich mir das hätte träumen lassen. Ich glaube, Nordeuropäer und Südeuropäer verbindet gar nicht so viel. Leider gibt es in Europa im Moment einen starken Hang zur Militarisierung. Ich habe den nächsten EU-Haushalt mitbeschlossen, wir werden da erstmals mehr Geld in die Aufrüstung, in Waffenentwicklung stecken als in Entwicklungshilfe. Das sind Dinge, die man natürlich besser machen könnte. Warum ist eine 2%-Quote für Militarisierung und militärische Projekte im Gespräch, nicht eine 2%-Quote gegen Armut oder Jugendarbeitslosigkeit? Ich glaube, man könnte mit diesem Konstrukt EU in Europa wesentlich Besseres tun.
Sagt der Satiriker und Europaabgeordnete Martin Sonneborn. Sein Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel ist heute bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und wenn Sie noch wissen wollen, wen er für den dümmsten EU-Parlamentarier hält und was der bizarre, aber wahre Hintergrund der 3% Neuverschuldungsgrenze für EU-Länder ist, dann gönnen Sie sich die XL-Version des Corso-Gesprächs auf deutschlandfunk.de/Corso.